HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. 10.000 Karten an Putin. Dillenburger Kirchengemeinde bombardiert den Kremlchef mit Friedensbotschaften. War Jesus Pazifist? Die christliche Friedensbotschaft steht in der Diskussion. Und Honecker und der Pastor, ein Film über das Kirchenasyl des letzten DDR-Regierungschefs. Täglich sehen wir in den Nachrichten Bilder des Leids, der Zerstörung und des Krieges. Es sind Bilder, die nur schwer auszuhalten sind. Der Krieg in der Ukraine begleitet uns und lässt viele von uns fassungslos zurück. Es gibt aber auch durchaus schöne Aspekte, die in solchen Zeiten sichtbar werden. Die große Hilfsbereitschaft der Menschen zum Beispiel, die Nächstenliebe und Solidarität und auch viele schöne Aktionen, die sich Menschen einfallen lassen, um ein Zeichen für den Frieden zu setzen. Eine solche Aktion hat sich die Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill in Dillenburg ausgedacht und man braucht dazu nur eine 95-Cent-Briefmarke, denn so viel kostet eine Karte nach Russland. HR-Info-Reporter Benjamin Müller stellt uns die Aktion vor.
95 Cent für den Frieden. So heißt die Aktion, die sich die Pfarrei zum Guten Hirten an der Dill ausgedacht hat. Pastoralreferentin Bettina Tönnesen-Hoffmann hat dafür die Adresse des Kreml rausgesucht und 10.000 Postkarten drucken lassen. Wie die aussehen und was draufsteht, erklärt sie selbst.
Genau, das ist eine Karte mit blauem Hintergrund. Da drauf ist eine Friedenstaube, die trägt so einen Ölbaumzweig im Schnabel. Und da steht in Kyrillisch auf russischer Schrift: Herr Putin, bitte stoppen Sie den Krieg. Und das steht da auch nochmal in Deutsch.
Auf der Rückseite steht die Adresse des Kreml und es ist Platz für eine persönliche Friedensbotschaft direkt an den russischen Präsidenten. Die kann sich jeder selbst ausdenken. Dann noch eine Briefmarke drauf und los geht die Reise. Ob die Karte wirklich ankommt oder nicht, ist dabei Nebensache. Es geht vielmehr um ein Zeichen.
Das ist einfach das Gefühl, eine Kleinigkeit zu tun, auch wenn der Herr Putin das wahrscheinlich nicht lesen wird. Aber es ist doch ein Zeichen der Solidarität und irgendjemand wird in Russland diese Karten zu Gesicht bekommen, vielleicht auch in den Müll werfen und wer weiß, was es da so in den Herzen und in den Köpfen erreicht.
Die ersten haben ihre Postkarten an Putin auch schon abgeschickt, so wie Franziska Strauß aus Dillenburg. Sie hat die Karte zusammen mit ihrer 7-jährigen Tochter geschrieben.
Sie wollte es auch selber schreiben und dann ist ihr erstmal ganz viel durch den Kopf gegangen. Natürlich auch nichts Schönes. Da habe ich gesagt, das muss man jetzt nicht so draufschreiben. Aber am Schluss kam dann einfach raus, dass sie draufgeschrieben hat, Putin, hör auf mit dem Krieg, das ist nicht richtig. Hatte aber auch Tränen dabei in den Augen.
Es geht nicht darum, Hassnachrichten zu senden, sondern eine Friedensbotschaft. Auch Studentin Pauline Erdmann hat Putin geschrieben. Ihre große Frage dabei war, warum?
Weil wenn man sich das Leid anschaut im Fernsehen, wenn man die bewegende Solidarität sieht, wenn man das Kind im Keller sieht, was Let It Go singt, und dann fragt man sich, warum? Er tötet wahllos Menschen und Kinder und macht vor nichts Halt. Und da habe ich einfach geschrieben, hast du denn nie Liebe erfahren?
Mittlerweile zieht die Aktion weite Kreise. Die Karten liegen in den Kirchen und Fahrbüros der Pfarrei aus, können aber auch auf der Homepage des Bistums Limburg selbst ausgedruckt werden. Und es machen auch schon viele andere mit, zum Beispiel die Dompfarrei St. Bartholomäus in Frankfurt. Und an alle Kritiker, die sagen, was kostet das Ganze denn? Rund 180 Euro für 10.000 Postkarten und ich meine, das ist gut investiert.
10.000 Karten an Putin, eine Dillenburger Kirchengemeinde bombardiert den Kremlchef mit Friedensbotschaften. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wühlt uns auf und der provoziert Fragen. Wie kann man sich gegen eine große Militärmacht wehren? Mit mehr und moderneren Waffen, die nun in die Ukraine geliefert werden? Oder gibt es auch gewaltfreie Optionen? In den Kirchen wird bereits über eine neue Friedensethik diskutiert. Manche Theologen fordern eine neue Realität. Auch die Kirchen dürften sich militärischen Antworten nicht weiter verschließen. Ganz anders argumentieren pazifistische Christinnen und Christen. Mit zwei von ihnen hat Michael Hollenbach gesprochen.
Egon Spiegel will keine Unterstellungen aufkommen lassen. Er betont:
Der Vertreter der gewaltfreien Aktion, der verneint ja nicht das Recht auf Selbstverteidigung, sondern er bejaht es und gibt dafür die entsprechenden Methoden und Mittel an die Hand.
Der aus Fulda stammende Friedensforscher Egon Spiegel ist Professor für Pastoraltheologie an der Universität Vechta.
Mein Plädoyer ist nicht das zur Kapitulation, sondern für ein ganz adäquates Reagieren. Und das hätte man in der Ukraine gut exerzieren können.
Das heißt, der Verzicht auf militärische Gegenwehr. Stattdessen ziviler Ungehorsam und gewaltfreier Widerstand. Spiegel verweist auf etliche Videos im Netz über Protest- und Widerstandsaktionen in der Ukraine.
Da ist eine Frau, die tritt auf einen Soldaten hinzu, beherzt und fragt ihn, was möchtest du eigentlich hier? Geh nach Hause. Da stellt sich ein Mann einem Panzer entgegen und der Panzer hält.
Ein anderes Beispiel nennt Benjamin Isaac Haus, Pastor der Mennonitengemeinde in Frankfurt. Eine Willkommenskultur für russische Deserteure.
Also ich fand den Vorschlag, dass sie ein europäisches Visum kriegen und vielleicht auch eine einmalige Zahlung, sehr sinnvoll. Wir hören ja, dass viele der russischen Soldaten gar nicht wussten, in was für einen Krieg sie ziehen und dass dieser Krieg sehr unbeliebt ist bei den Soldaten. Und alles, was wir tun können, um ihnen einen Ausweg zu zeigen, ist, glaube ich, gut.
Benjamin Isaac Haus verweist auf eine wissenschaftliche Studie, die mehr als 300 verschiedene Aufstände und Bewegungen gegen Besatzungen und autokratische Regime untersucht hat. Das Ergebnis: Die gewaltfreien Widerstandsaktionen waren erfolgreicher.
Also eine Erfolgsquote von etwa 50% hatten, während die Bewaffneten nur eine Erfolgsquote von etwa 25% hatten. Und dass diese gewaltfreien Bewegungen auch, selbst wenn sie gescheitert sind, langfristig eher zu demokratischen und friedlichen Verhältnissen beigetragen haben, während gewaltsame Widerstandsbewegungen oft, auch wenn sie Erfolg haben, eher zu Bürgerkriegen oder neuen Diktaturen führen.
Friedensforscher Egon Spiegel ist sich sicher, dass ein konsequent nicht militärischer Widerstand weniger Tote bedeutet.
Wenn ein Volk völlig gewaltfrei agiert, dann werden keine Raketen fallen, da werden keine Bomben fallen. Wen soll ich da bombardieren? Also das ist undenkbar.
Der Frankfurter Benjamin Isaac Kraus betont auch die Langzeitfolgen jedes Krieges, wie zum Beispiel Traumatisierungen, nicht nur bei den Angegriffenen. Er nennt ein Beispiel.
Im Falklandkrieg haben sich letztlich mehr britische Soldaten nach dem Konflikt selbst das Leben genommen, als tatsächlich in der bewaffneten Auseinandersetzung gestorben sind.
Der Mennonitenpfarrer ist enttäuscht über den Schwenk mancher christlicher Ethiker, die nun wieder stärker auf das Militär und die Abschreckung setzen wollen.
Also ich habe den Eindruck, dass da eben viel ausgeblendet wird und viel an mühsamer Arbeit in der Friedens- und Konfliktforschung einfach gar nicht beachtet wird, sondern alte Reflexe irgendwie wieder einsetzt und dass es eine ganz ungute Dynamik ist.
Die Friedensethik steht unter Druck. Zwei pazifistisch orientierte Christen haben sich dazu im Beitrag von Michael Hollenbach positioniert. Viel Kritik der deutschen katholischen Bischöfe haben die Amtsbrüder der russisch-orthodoxen Kirche kürzlich einstecken müssen. Vor allem der Patriarch von Moskau, Kirill I. Dieser nämlich hatte sich ohne Wenn und Aber hinter Präsident Putin und den Krieg in der Ukraine gestellt. Nicht alle folgen dem Patriarchen. Nicht in Russland, auch nicht in der Ukraine. Und auch die russisch-orthodoxe Kirche in Deutschland geht auf Distanz.
Der Moskauer Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kyrill I., segnet im Juni 2020 die zentrale Militärkathedrale des Landes. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen gilt als Verbündeter von Präsident Putin. Erst kürzlich sagte Kyrill, die russlandfeindliche Politik Kiews habe im ostukrainischen Donbass viel Leid verursacht. Er verzichtete auch darauf, den Angriff Russlands auf die Ukraine zu verurteilen. Ganz anders äußern sich die Repräsentanten der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland. Mark, der Metropolit von Deutschland und Berlin, sagt,
dass der Krieg eine Sünde ist und eine große Sünde.
Und bezieht sich dabei ausdrücklich auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Ähnlich formuliert es der Berliner Erzpriester Andrei Sikojew.
Ich denke, wir sind die Ersten, die in der Lage sind, Krieg als Sünde zu verstehen und gleichzeitig in gewisser Form dann auch spirituell Verantwortung zu übernehmen.
Die Hierarchen der russischen Auslandskirche leisten sich eine andere Sicht auf das Geschehen als die Zentrale. Der deutsche Metropolit Mark erklärt das so.
Ich weiß, dass viele Menschen in Russland einer Meinung sind, die von meiner weitgehend abweicht, weil der Krieg ja schon 8 Jahre lang in der östlichen Ukraine tobt und darüber hat nur die westliche Berichterstattung so gut wie nichts geschrieben oder gesagt.
Schon eine Woche nach Kriegsbeginn solidarisierte sich die Führung der russisch-orthodoxen Kirche in Deutschland mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, denn
Das sind Menschen, die ihrer Heimstatt und ihres Lebensinhalts beraubt sind und zum großen Teil wenigstens nehmen wir das an und die deswegen der Hilfe bedürfen.
In einem Appell an die Pfarrer und Gemeindemitglieder schreibt Metropolit Mark, er teile den Schmerz, den das ukrainische Volk derzeit erleide. Schon deshalb, weil viele Geistliche und Mitglieder selbst Ukrainer seien. In diesem Sinne organisiert Erzpriester Andrei Sikoyev von der Schutz der Gottesmuttergemeinde in Berlin ein Hilfsnetzwerk.
Wir haben unsere Ärzte aktiviert, sowohl die, die stationär arbeiten, als auch hier in der Charité, sodass also, falls hier Not deutlich wird, dass sofort koordiniert werden können. Wir sammeln Listen an Bedarf, also die Kinderwagen, die ersten Kinderwagen sind sozusagen übergeben worden. Es gibt aber auch Fälle, wo jetzt Pampers notwendig sind. Da gibt es eben sozusagen kleine Hosenscheißer, die brauchen, haben einen größeren Bedarf.
Immer wieder melden sich Flüchtlinge aus der Ukraine bei Sikoyevs Berliner Gemeinde. Hier bekommen sie ein warmes Essen und ein Bett zum Übernachten. Spricht man länger mit Sikoyev, dann wird deutlich, dass auch er bei aller Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen einen anderen Blick auf diesen Krieg hat als die deutsche Mehrheitsgesellschaft.
Menschen sprechen uns an und signalisieren, dass sie sowohl unsere Arbeit, unsere Hilfe für die ukrainischen Notleidenden schätzen, aber auch gleichzeitig nicht vergessen, dass nicht die Russen schuld sind an diesem Krieg, sondern dass wir alle Notleidende sind und dass wir die Not der Ukrainer hier sozusagen gemeinsam zu tragen haben. Ich denke, das ist, glaube ich, jedem vernünftig denkenden Menschen klar.
Für Sikoyev und die ganze russisch-orthodoxe Diözese in Deutschland zählt jetzt vor allem dies. Man sei aufgerufen, Werke der Barmherzigkeit zu tun, wie es im Aufruf an die Gemeinden heißt.
Im Widerspruch zu Moskau, die russisch-orthodoxe Kirche in Deutschland hilft Ukrainern. Ein Beitrag von Sebastian Engelbrecht.
HR Info. Himmel und Erde.
Ein geliebter Mensch stirbt, ohne dass die Angehörigen in Ruhe Abschied nehmen können. Das gab es in den vergangenen 2 Jahren häufig. Der Tod eines Menschen kann für Angehörige und Nahestehende ja ohnehin vieles im Leben aus dem Gleichgewicht bringen, aber besonders unter diesen Umständen. Tiefe Verunsicherung und Krisen können das Weiterleben belasten, besonders wenn der Abschied erschwert oder eben gar nicht möglich war. In dieser Situation intensiviert das Katholische Zentrum für Trauerseelsorge in Frankfurt sein Begleitangebot durch eine psychologische Beratung. Freitags nachmittags können im April Termine mit einer erfahrenen psychologischen Beraterin im Zentrum für Trauerseelsorge vereinbart werden. Zunächst ist es ein Projekt, aber es könnte auch langfristig fortgeführt werden, wenn die Nachfrage das anzeigt. Valentin Beige hat das Zentrum für Trauerseelsorge besucht und seine Leiterin Verena Maria Kitz getroffen und mit ihr auch über ihre weiteren Pläne für das Zentrum gesprochen.
In der Umgebung des Trauerzentrums im Frankfurter Nordend sind viele Häuser mit Klinkersteinen verziert. Auch das Zentrum für Trauerseelsorge und damit die dazugehörige Kirche St. Michael. St. Michael ist in den 1960er Jahren gebaut worden und sieht aus wie ein zu groß geratener Zeppelin, nur mit geraden Wänden. Doch beim Trauerzentrum sollen vor allem die inneren Werte überzeugen, denn in der Kirche wird sich vieles verändern. Verena Maria Kitz leitet das Zentrum für Trauerseelsorge und muss erst aufschließen, bevor sie die Kirche zeigt und erklärt, wie es hier weitergehen soll. Momentan ist die Kirche fast leer. Die Kirchenbänke sind beiseite geschoben und stapeln sich jetzt an den hochaufragenden Wänden.
Eine große Kirche, nur oben ein schmales Fensterband. Der Himmel, die Decke, ist in Blau gehalten. Ursprünglich war sogar die Idee, ein Glasdach hier für diese Kirche vorzusehen. Weil die Idee des Architektenpaares für diese Kirche bei einer Wanderung in einer Schlucht in der Schweiz kam. Und praktisch diese Situation ist in der Kirche versinnbildet, so wird es erzählt.
Doch die Kirche St. Michael wird sich bald verändern. Sie soll eine Begräbniskirche werden.
Wir planen, diese Kirche umzubauen zu einer sogenannten Begräbniskirche, das künftig in der Kirche auch Urnen bestattet werden können. 2500 Urnen sollen dort Platz finden in diesem Raum, der gleichzeitig aber weiter auch Kirche bleibt. Das heißt, es werden weiter dort auch Gottesdienste stattfinden, aber auch andere Veranstaltungen, die sich mit der Würde eines solchen Ortes auch gut vertragen.
Die Idee einer Urnenkirche ist nicht aus der Luft gegriffen. Die Zahl der Feuerbestattungen wird Jahr für Jahr immer höher. Eine Umfrage hat 2017 ergeben, dass sich 29% der Befragten ein Urnengrab wünschen. Nur 8% dagegen möchten klassisch im Sarg begraben werden. Und für die stetig wachsende Zahl an Urnen soll in der Kirche Platz sein.
Es wird eigene kleine Bereiche in der Kirche geben, die für die Urnen vorgesehen sind, die auch in einer unterschiedlichen Größe sind, weil eine Erfahrung ist, dass Menschen sich heute ja auch ihre Grabstätte individuell aussuchen möchten. Nicht einfach so ein Seriengrab, wenn ich es mal so schlimm sagen darf, sondern ganz bewusst einen Platz, eine bestimmte Form, einen bestimmten Ort in dieser Begräbnissituation sich wünschen. Und dafür wird es verschiedene Möglichkeiten geben.
Doch bis dahin wird es noch einige Zeit dauern. Das Trauerzentrum bietet derzeit und auch vor allem Kurse und Veranstaltungen an.
Wir begleiten Menschen in der Trauer. Das sind manchmal akute Trauersituationen, wenn jemand gerade gestorben ist, ein Angehöriger. Manchmal liegt der Sterbefall auch schon einige oder sogar viele Jahre zurück. Menschen melden sich und bitten um ein Gespräch, interessieren sich für Gruppen, die wir anbieten. Und wir schauen miteinander, was das denn ist, was ihnen in ihrer ganz unterschiedlichen Situation, jede Trauer ist anders, gut tut und sie unterstützen kann.
Diese alltägliche Auseinandersetzung mit der Trauer hinterlässt im Leben von Verena Maria Kitz Spuren, auch ganz persönliche Spuren.
Also ich glaube schon, dass mir meine eigene Sterblichkeit bewusster geworden ist, weil ich eben doch mit einer Reihe von Menschen jetzt hier zu tun habe, in deren Leben der Tod sehr plötzlich gekommen ist. Und so dieses Gefühl, naja, ist ja noch lange hin, das ist zwar weiterhin mein Alltagsgefühl und gleichzeitig ist mir so bei manchen Situationen bewusst, wenn ich mich von jemand verabschiede oder so das, was ich eigentlich auch vorher schon versucht habe, möglichst versöhnt einzuschlafen, keinen Streit lange in der Luft hängen zu lassen, Dinge, die mir wichtig sind, nicht aufzuschieben. Ich glaube, das ist mir jetzt noch bewusster geworden.
Das Zentrum für Trauerseelsorge in Frankfurt, vorgestellt von Valentin Beige. Es war wohl das ungewöhnlichste Kirchenasyl in der deutsch-deutschen Geschichte. Gerade der Mann, der den christlichen Glauben in seinem Land unterdrücken wollte, erhielt nach seinem Sturz Obdach in einem evangelischen Pfarrhaus. Genauer im brandenburgischen Diakoniedorf Lobetal beim Leiter Uwe Holmer und seiner Familie. Das Kirchenasyl des früheren DDR-Staats- und Parteichefs Erich Honecker und seiner Frau Margot wurde nun verfilmt, zum Teil an Originalschauplätzen. Der Film heißt Honecker und der Pastor. Honecker wird dargestellt von Edgar Selge, die Regie hat Jan-Josef Liefers. Herausgekommen ist eine manchmal etwas klamaukige, aber doch rührende Geschichte, beschreibt der Film doch den Konflikt, dass eine Gemeinde einen ihrer größten Feinde beherbergt. Doch war alles so, wie im Film dargestellt? Uwe Holmer, der damals die Honeckers ins Kirchenasyl eingeladen hat, ist heute 93 Jahre alt. Vor 22 Jahren gab der damals schon emeritierte Lobetaler Pastor ein Hörfunkinterview zum Honecker Kirchenasyl. Thomas Klatt berichtet.
Die Meteorologen sagen, dass der Winter 89-90 der wärmste im ganzen Jahrhundert war. Wir konnten nicht einmal Schlitten fahren und an Weihnachten waren es über 15 Grad. Aber das war nicht das einzige Außergewöhnliche an diesem Winter. Die Mauer war plötzlich auf und die ganze DDR kam total durcheinander. Bei uns in Lobetal merkte man davon nicht viel. Bis zu dem Tag, als mein Vater sagte, dass wir Besuch bekommen. Erich Honecker und seine Frau Margot würden bei uns einziehen. Nicht, weil sie unsere Freunde wären. Niemand in unserer Familie hatte Grund, die beiden zu mögen. Sondern weil er sehr krank und frisch operiert ist und sie kein Zuhause mehr haben. Und weil wir Christen sind und es Jesus nachtun wollen.
Die Eingangsszene. Cornelius, der jüngste Sohn des Pfarrehepaars Holmer, erinnert sich im Film an die Ereignisse zwischen dem 30. Januar und 3. April 1990. Plötzlich steht das Ehepaar Honecker vor der Tür und es kommen noch mehr Gäste, allerdings Ungebetene. Vor dem Pfarrhaus versammelt sich die internationale Presse. Aufgebrachte Bürger fordern den Galgen für Honecker. Es gibt sogar eine Bombendrohung. Der Filmpastor versucht sich zu rechtfertigen.
Wo hätten sie denn unterkommen können? Sie waren obdachlos. Die Regierung versagt ihnen sogar den Personenschutz. Unser Leitspruch von Bodelschwing lautet, dass sie mir keinen abweist. Und davon kann es keine Ausnahme geben. Wenn wir Barmherzigkeit predigen, dann müssen wir sie auch leben.
Der reale Pastor Uwe Holmer ist heute 97 Jahre alt. Vor genau 22 Jahren gab er ein Hörfunkinterview zu den Ereignissen.
Wenn wir sonntags in der Kirche beten, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, dann können wir nicht alten Groll aufrechterhalten gegenüber den Funktionären, sondern müssen wir vergeben.
Der einstige Feind im eigenen Haus, kamen dem Pastor da nicht unchristliche Gedanken?
Ein bisschen Genugtuung hatte ich dabei. Ich will es nicht sagen, ein Gefühl des Triumphes, aber eben doch eine gewisse Genugtuung, weil der Marxismus selbst eigentlich uns den Federhandschuh auch in früheren Jahren der Kirche vorgeworfen hat. Jetzt bauen wir den Sozialismus auf und dann bauen wir uns den Himmel auf Erden. Und dann stirbt die Kirche von ganz allein. Und ich konnte nur beten, Herr, ich glaube dennoch, dass dir der Sieg gehört. Es bauen die Menschen keinen Himmel, sondern allein der lebendige Gott.
Aber durfte die Kirche Honecker einfach vergeben? In einer fiktiven Fernsehsendung wirft diese ehemalige Torgau-Insassin dem Filmpastor Heuchelei vor.
Beschlossener Jugendwerkhof Torgau, die Erfindung von ihrer Margot Honecker.
Wissen Sie, was dort passiert ist jahrelang? Auf Befehl ihrer netten Gäste. Junge Menschen brechen, ihnen die Würde nehmen. Da alles immer im Laufschritt. Nackt ausziehen, Haare abrasieren, sich selbst desinfizieren, als wäre man eine Ratte. Sprechverbot. Tagelang im Fuchsbau. 2x2 Meter, 1 Meter hoch, kein Fenster, kein Licht. Strafsport. Im Entengang die Treppen hoch und runter, bis eine kotzte. Soll ich auch noch über das Sexuelle reden? Sie haben kein Recht, denen zu verzeihen. Auch wenn Sie ein Pastor sind. Das Recht, das haben Sie nicht.
War das Lobethaler Kirchenasyl also ein Akt zu billiger Gnade, gar ein kirchlicher Persilschein? Der reale Pastor Holmer sah das vor 22 Jahren im Interview so.
Also wir haben keinen Persilschein erteilt, das konnten wir nicht und wollten wir nicht, sondern wir konnten nur menschliche Hilfe geben, weil ich anerkennen wollte und das immer im Hinterkopf behalten habe, die Genossen sind nicht nur schlecht und haben uns nicht nur Schlechtes getan, denn die friedliche Wiedervereinigung, dass sie damals den Schießbefehl nicht gegeben haben, ein bisschen mildernde Umstände möchte ich den Genossen schon geben.
Thomas Klatt über Honecker und der Pastor und ob das damals wirklich so war, wie im aktuellen Film dargestellt. Honecker und der Pastor läuft morgen am 21. März um 20.15 Uhr im ZDF. Die Bibel ist bekanntlich das weltweit meistgelesene Buch, aber ursprünglich haben sich die Menschen die Geschichten aus der Bibel ja erzählt. Es ist auch ein Buch der vielen Geschichten. Das Theologisch-Pastorale Institut in Mainz bildet deshalb zertifizierte Bibelerzählerinnen und Bibelerzähler aus. Eine Absolventin ist Juliana Bös von der Christkönig-Gemeinde im osthessischen Flieden. Petra Klostermann hat sie getroffen und sie gefragt, was eine Bibelerzählerin so alles können muss.
Juliana Bös von der Christkönig-Gemeinde in Flieden im Kreis Fulda will die Erzähltradition wieder aufleben lassen, denn
ich finde es unheimlich faszinierend, dass man dadurch innerlich Bilder entstehen lassen kann. Und ich finde es gerade heute in unserer Zeit für alle Menschen, die in einer digitalisierten Welt leben, auch die Fantasie anzuregen. Es entstehen Bilder im Kopf und man bekommt einen ganz anderen Bezug zu den Bibelgeschichten.
Am liebsten erzählt Juliana Bös so eine Geschichte aus verschiedenen Perspektiven.
Ja, ein Beispiel wäre der Zöllner Zachäus. In der Geschichte spielt die Nachbarin eine Rolle, die sich einen guten Weg nach vorne zu Jesus bahnen möchte und sich darüber aufregt, dass überhaupt dieser Zachäus, der da nichts zu suchen hat, einen guten Platz auf dem Baum erwischt hat.
Zur zertifizierten Bibelerzählerin wurde sie durch einen Kurs mit einer Schauspielerin und einer Theologin am Theologisch-Pastoralen Institut in Mainz. Igna Kramp aus Fulda ist nicht nur Theologin, sondern auch Historikerin.
Also man muss einfach wissen, wenn man eine Geschichte erzählt, wie war das damals? Wie sah das Schiff aus? Wie hat man gesegnet? Wie hat man gebetet? Wie hat man gegessen? Wie hat man geschlafen? Wie hat man die Tiere gehütet? Und es kommt dauernd vor. Wenn man jetzt nur den Bibeltext hat, dann weiß man ja gar nicht, wie war das?
und sie hat gleich einen Fallstrick parat.
Zum Beispiel war ein Diakon, der hat eine Geschichte erzählt und dann hat er so gesegnet, wie er halt als Diakon segnen würde mit dem Kreuz. Aber es war natürlich eine Geschichte mit Jesus, als er noch gar nicht gekreuzigt war. Und so kleine Dinge muss man dann bedenken.
Trotzdem lassen sich viele Geschichten aus der Bibel auf das aktuelle Geschehen wie den Krieg in der Ukraine übertragen.
Wenn man die Entstehung der Heiligen Schrift sieht, dann ist es eigentlich entstanden in einer Zeit der Krise, als Israel nämlich in der Verschleppung war, fern der Heimat. Und was haben die gemacht? Sie haben Geschichten gesammelt, Geschichten mit Gott und auch ihre große Gründungserzählung, aus Ägypten befreit worden zu sein und zu glauben, auch im Exil an einen Gott, der rettet. Und ich denke manchmal, jetzt zum Beispiel mit Corona oder auch anderen schwierigen Situationen in der Weltpolitik, Geschichten sammeln, das ist doch jetzt gut. Das ist besser als Nudeln und Klopapier.
Die Bibel will erzählt werden. Das war Petra Klostermann über eine Bibelerzählerin im osthessischen Flieden. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.